Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Schön, dass ihr wieder mithört. Ich bin Axel Metz und sehr stolz auf Purple Disco Machine, den Gast aus meiner letzten Podcast-Folge. Als wir miteinander gesprochen haben, ging es unter anderem um seine Grammy-Nominierung. Und mittlerweile ist Tino, der Mastermind hinter Purple Disco Machine, sogar Grammy-Preisträger. Der erste aus Sachsen und auch in Deutschland haben bisher nicht viele einen Grammy gewonnen im Pop-Bereich. Nur der DJ und Produzent Zed und die Elektroniklegende Kraftwerk. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich sehr, sehr mitgefreut in der Grammy-Nacht. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, Joel Brandenstein.
Ja.
Ich habe gelesen, dass bei dir gerade ganz viel ansteht und das hängt mit einem neuen Album zusammen.
Das dritte Album mittlerweile und ja, direkt im Anschluss dann die Tour, die endlich stattfinden kann. Und ja, ist auf jeden Fall gerade viel los. Die Tour beginnt dann am 13. Februar in Hamburg. Das ist der erste... Also ist der Tourauftakt und ja, also alles sehr dicht beieinander, aber es ist auch schön, dass jetzt so viel passiert. Und die Proben laufen auch gerade für die Tour parallel, dann auch die Promo fürs Album, ja, auf jeden Fall spannend.
Gerade. Das sind gerade eine Menge Bälle, die du durch die Luft jonglierst.
Absolut, ja.
Brauchst du das so oder hat sich das jetzt einfach nur so alles zusammen aufgestaut?
Ja, also ich habe natürlich jetzt viel Zeit gehabt, am Album zu arbeiten und das war auch ein langer Prozess. Aber ich bin schon ein Mensch, der auch so ein bisschen den Druck braucht, um dann auch komplett abliefern zu können. Ne? Also desto mehr passiert, desto mehr wächst man dann auch irgendwie mit seinen Aufgaben. Und ja, das fällt mir schon immer auf, dass ja noch viel gerade los ist, ich auch einfach ja, gut meine Leistung abrufen kann.
Ja gut, das ist ja gemessen an den langen Pausen, mit denen Musikern in den letzten 3 Jahren leben mussten, schon eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass man endlich mal wieder richtig viel zu tun hat.
Ja, absolut. Damals hat man sich noch darüber beschwert, dass gar nichts ging und deshalb wäre es jetzt auch irgendwie unfair, sich darüber zu beschweren, dass jetzt zu viel los ist. Deshalb bin ich eigentlich sehr dankbar darüber, dass jetzt zu viel passiert.
Jo. 2019 ist frei rausgekommen, jetzt 2023 das neue Album. Wie heißt es denn?
Schwarz und Bunt heißt das Album. Und ja, ist, wie der Name schon sagt, eine schöne Mischung aus dem, was man schon von früher von mir kennt. Also die Balladen organisch mit Klavier, Cello, Geige. Dafür stehe ich ja bisher in erster Linie. Aber auch viele neue, moderne Einflüsse, die da ihren Weg gefunden haben. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das bei den Menschen ankommen wird, die es dann hören werden.
Nun ist es ja immer sehr schwierig, über Musik zu sprechen, wenn man sie noch nicht hören kann. Wie würdest du denn dein Album so beschreiben?
Ja, es ist eigentlich thematisch und auch vom Sound her eine schöne Mischung aus, also ich habe Songs drauf, die natürlich klassische Herzschmerzballaden sind, aber auch Songs, die thematisch in eine ganz andere Richtung gehen. Ein Song, beispielsweise gibt es einen Song, der heißt 17, da beschäftige ich mich, also da habe ich wirklich nochmal einen Zeitsprung gemacht in meine Jugend und habe da ja, ganz viele persönliche Geschichten in dem Song verarbeitet oder beschrieben, die ich erlebt habe. Ja, was habe ich noch für Songs drauf? Ein Song gibt es, der ist der Wolkenkratzer. Das ist so ein Song, der wirklich die Menschen motivieren soll, der auch mich immer motiviert, wenn ich ihn höre. Ja, also ich glaube, um das am besten beurteilen zu können, muss man das Album selbst mal durchhören. Ist immer schwierig, natürlich Musik zu beschreiben. Aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich damit. Also ich höre es mir öfters auch mal ganz durch und denke mir dann immer nach dem Hören, ja, das fühlt sich gut an und bin auf jeden Fall stolz drauf, dass es jetzt so geworden ist, wie es ist.
Hm. Du bist ja gestartet im Internet, hast ab 2011 einen YouTube-Kanal gehabt, wo du dann halt Songs veröffentlicht hast als Videos. In deiner Biografie steht, dass du schon 2008 damit begonnen hast. Wo hast du vor YouTube Zeug veröffentlicht?
Gar nicht, also quasi nur für mich.
Ach so.
Alleine am Klavier komponiert und die ersten Texte geschrieben, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht getraut, das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. weil ich auch immer daran gezweifelt hatte, ob das jetzt wirklich vorzeigbar ist. Ich bin auch jemand, der sehr kritisch mit sich selbst ist und ich habe so lange irgendwie an den Songs gearbeitet und mir so langsam ein Equipment zusammen gespart und irgendwann ist dann der Moment gekommen, dass ich mir dachte, okay, jetzt nehme ich das einfach mal auf und stelle es ins Internet, das Video. Und ja, dann hat alles seinen Weg genommen.
So in den 10er Jahren ging es ja dann wirklich, also für viele Künstler los, dass die YouTube als einen Verbreitungsweg für ihre Musik, für ihre Songs benutzt haben. Du gehörst ja eigentlich auch so fast mit zu den Ersten, die das gemacht haben, ne?
Ja, absolut. Also damals war YouTube wirklich noch eine Plattform, die im Vergleich zur heutigen Zeit sehr wenig Leute genutzt haben für Musik. Und in den Jahren ist es dann immer größer geworden. Und mittlerweile eine ganz gängige Plattform eigentlich für Leute dort ihren Content hochzuladen. Aber damals war das auf jeden Fall noch nicht so verbreitet. Da war ich auf jeden Fall gerade hier in Deutschland so einer der ersten, würde ich sagen.
Du hast ein bisschen was über 500.000 Menschen, die dir auf YouTube folgen und die sich deine Videos angucken, so an die, also ich glaube, es sind noch nicht ganz 300 Millionen Mal, aber das ist ja eine wahnsinnsirre Zahl. Nützt dir das was, außer dass dich viele Menschen kennen, also auch finanziell?
Ja, ich meine, Musikvideos kosten natürlich auch eine Menge Geld, ne? Also ich würde eher sagen, dass ich das zumindest trägt, ne? Durch die Einnahmen, die man dann auch bekommt. Aber es ist dann doch eher eine Möglichkeit, einfach den Menschen die Musik zu präsentieren und auch die Videos zu präsentieren, wo man ja auch nochmal mehr von sich zeigen kann, als wenn man es jetzt nur zum Beispiel über das Radio hört. Und ist für mich auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, dann auch die Menschen zum Beispiel zu meinen Konzerten oder die Menschen zu motivieren, auch mal zu meinen Konzerten zu kommen, sagen wir mal so. Das ist eine schöne Möglichkeit einfach in der heutigen Zeit, dass man das machen kann. Ne? Und,
auf jeden Fall.
Das nutze ich nach wie vor.
Ja, also das hat für dich an Wichtigkeit auch nicht verloren?
Nee, das auf keinen Fall. Also man merkt natürlich mittlerweile, dass dadurch, dass so viel Videos täglich hochgeladen werden, die Reichweiten auch mal niedriger sein können, weil YouTube mittlerweile auch stärker die Inhalte filtern muss, ne, damit man nicht überschüttet wird mit Videovorschlägen, die man dann angezeigt bekommt. Also das merkt man schon. Aber dadurch, dass ich halt in den Jahren eine Community aufgebaut habe und auch so viele Abonnenten mittlerweile habe, bin ich da Gott sei Dank nicht so von betroffen. Ne? Das ist nach wie vor nach wie vor habe ich da sehr, sehr gute Resonanzen und Aufrufzahlen und so. Und deshalb macht mir das auch weiterhin sehr viel Spaß, da meine Musikvideos hochzuladen.
Du hast ja schon mit deinem ersten Album Platz 1 belegt, 2017, so von null auf nichts. Das war ja schon damals eine ganz schöne Hausnummer, weil so richtig normale Verkäufe gibt's ja nun nicht mehr so richtig, ne? Es war ja damals schon viel gestreamt worden und heute noch viel mehr.
Ja, da hat sich der Markt auf jeden Fall stark verändert. Die CD als solche ist ja mittlerweile eher so eine, wie soll man sagen, ja, etwas, was man sich als Fan oder ja, als jemand, der einen Künstler unterstützen möchte, irgendwo hinstellt. Aber ich glaube, die wenigsten haben überhaupt noch ein Auto mit CD-Player oder zu Hause einen CD-Player, der genutzt wird. Mittlerweile läuft alles über Streaming oder das meiste oder über Downloads. Trotzdem ist mir das wichtig, noch Alben zu veröffentlichen, weil ich das einfach, weil das für mich auch so die einzige Möglichkeit ist, so ein ganzes Konzept von mehreren Songs irgendwie zusammenzubringen. Aber man sieht schon, dass die Tendenz da auch in eine Richtung geht, dass viele Musiker eher Singles für Singles rausbringen und nicht mehr so der Fokus auf dem kompletten Album liegt. Ne? Aber da will ich auf jeden Fall noch schauen, dass ich weiterhin die Möglichkeit habe, auch Alben zu veröffentlichen. Und
du siehst dich also nach wie vor als Albumkünstler?
Ja, das auf jeden Fall, ja. gibt jetzt auch nicht bei mir diesen einen Hit, wo man sagt, ah, okay, das ist der mit dem Song, sondern ich habe es ja wirklich geschafft, einfach kontinuierlich einfach Musik rauszubringen und die auch gut performt hat, aber es war jetzt nie irgendwie wie bei anderen so, dass ich jetzt irgendwie diese eine Nummer gehabt habe, die irgendwie diesen großen Hype oder so ausgelöst hat. Ne? Das ist so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Ne? Einerseits ist das natürlich schön, wenn man auch weiß, dass ja, dass man jetzt nicht so abhängig ist von einem Hit, weil man sieht ja auch oft bei Musikern, die dann diesen Hit hatten und dann die nächsten Jahre es nicht mehr geschafft haben, da anzuknüpfen, dass dann auch alles ein bisschen runtergeht und bei mir ist das halt nie so der Fall gewesen. Und aber natürlich würde ich mir auch mal einen Song wünschen, der so richtig durch die Decke geht, ne? Aber da warte ich bis heute noch drauf. Aber vielleicht ist er auf dem neuen Album ein Kandidat drauf. Man weiß es nicht. Ist ein bisschen wie Lotto spielen. Ne?
Das stimmt. Es ist
mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit vielleicht.
Man kann nur das Glück herausfordern, indem man ein gutes Produkt abliefert. Ob das fliegt und wie hoch das fliegt, das ist dann immer dann die zweite Geschichte, ne?
Genau, genau. Das kann man manchmal auch gar nicht so verstehen, warum dann der eine Song so total durch die Decke geht, wenn man auch mal sich anschaut, was so im Radio läuft oder in den Charts so vertreten ist. Und andere Songs sind dann irgendwie gar nicht präsent, die jetzt auch so objektiv gesehen gar nicht wirklich jetzt besser oder schlechter sind. Aber irgendwie scheint es immer wieder Lieder zu geben, die man irgendwie so den Geschmack der Mehrheit treffen, dass die dann irgendwie so explodieren. Ne? Aber das vorherzusehen, das schafft, glaube ich, niemand. Also ich habe selten gehört, auch von befreundeten Musikern, die so Songs hatten, die dann auch wirklich auf eins und so in die Charts gegangen sind, dass das irgendwie von vornherein klar gewesen ist, dass es genau dieser Song sein wird, sondern meistens ist das über Umwege passiert. Ne? Oder man hat eigentlich gar nicht an die Nummer wirklich geglaubt oder wollte die gar nicht als Single veröffentlichen, hat es dann aber doch getan. Und dann hat sich da dann so ein Hit herauskristallisiert. Ne? Also das ist halt das Spannende auch an der Musik, ne? Dass man es eigentlich nie vorhersehen kann, was passieren wird. Man kann einfach nur irgendwie das Beste abliefern, was man denkt, und dann gucken, was passiert.
Auf jeden Fall. Wer hat dich musikalisch geprägt, als du aufgewachsen bist, als du dann angefangen hast, auch zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber auch mal ein Instrument können, jetzt möchte ich auch mal singen. Was waren so deine musikalischen Helden?
Also in der Kindheit, ich war auf jeden Fall großer Michael Jackson-Fan. Hab da auch jedes Album rauf und runter gehört, die ganzen Tanzschritte vom Spiegel versucht nachzuahmen und so. Das war auf jeden Fall das, was mich in der Kindheit sehr stark geprägt hat. Und später, so mit 17, 18, 19, habe ich dann auch irgendwie meine Faszination für deutschsprachige Musik entdeckt. Ne? Damals auch schon Herbert Grönemeyer. Und ich weiß auch, meine Mutter hatte damals die Platte von Herbert Grönemeyer, die auch rauf und runter lief. Ich glaube, Mensch war das Album. Und da habe ich dann auch irgendwie gemerkt, dass das was mit mir macht, weil es natürlich meine Muttersprache ist und die natürlich direkt irgendwie ungefiltert dann auch irgendwie Emotionen auslöst. Ne? Selbst wenn man jetzt auch gut Englisch spricht, ist das immer was anderes, finde ich, wenn man in der Muttersprache Musik hört. Und so bin ich dann auch schnell, habe ich schnell den Entschluss gefasst, dass ich auch gerne auf Deutsch singen möchte, meine Texte schreiben möchte.
Gibt es einen Song von Michael Jackson, der bis heute einen Platz in deinem Herzen hat, der so ein bisschen speziell ist?
Boah, viele. Man in the Mirror auf jeden Fall ist einer meiner Favoriten. Die ganzen Klassiker, Billie Jean, Smooth Criminal, gibt es viele. Also manchmal gehe ich auch in die Playlist bei mir im Auto und lass dann die ganzen Hits von ihm mal durchspielen und kann man sich eigentlich alle immer anhören. Auf jeden Fall zeitlose Musik, die es so wahrscheinlich auch in heutigen Zeit gar nicht mehr geben kann. Ne? Deshalb umso schöner, wenn man auch mal so ein bisschen mehr sich mit den ganzen Klassikern beschäftigt, weil da kann man auch viel Inspiration rausziehen für die eigene Musik.
Auf jeden Fall. Du gehst auf Tour jetzt mit dem neuen Album, natürlich auch mit den anderen Songs. Du bist am 25. Februar in Leipzig. Wenn du jetzt die Augen schließt und Leipzig vor dein geistiges Auge holst, was siehst du da, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Leipzig denkst?
Ich habe dort schon mehrmals gespielt. Das waren immer sehr, sehr schöne Konzerte, tolles Publikum, immer ausverkauft, so wie jetzt auch, worüber ich sehr dankbar bin, ne, dass gerade auch dort so viele Menschen sind, die meine Musik gut finden und sich ein Ticket geholt haben, was in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich ist. Und Haus Auensee ist auch eine sehr schöne Location, wo ich auch tatsächlich schon mal gewesen bin, ich glaube 2017. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, gerade nach dieser langen Pause wieder auf der Bühne sein zu dürfen und Menschen mit mir gemeinsam dann meinen Krieg feiern können. Und
Du bist dann zwei Tage später in Dresden im Kulturpalast?
Mhm.
Selbe Frage, was schießt dir in den Kopf, wenn du an Dresden denkst?
Also in Dresden habe ich jetzt in dieser ganzen Pandemiephase oder danach eines der wenigen Konzerte gespielt, die dann noch in der Pipeline waren, sage ich jetzt mal. Es war das Stadtfest Dresden, was auch sehr, sehr schön war, wo ich der Hauptact gewesen bin. Leider musste das Feuerwerk danach abgesagt werden, weil es irgendwie so trocken war, dass es irgendwie aus Brandschutzsicht nicht möglich war. Es war ein bisschen schade, weil ich habe gehört, dass das eigentlich immer dazugehört beim Stadtfest. Und ja, aber es war trotzdem ein tolles Konzert mit super schönem Wetter und hat sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt, glaube ich, im Juli oder August, ich weiß gar nicht,
auf jeden
Fall im Sommer.
August.
Ja, August, okay, ich habe ein sehr schlechtes Zeitgefühl. Und auch in Dresden habe ich schon häufiger gespielt, im Schlachthof war ich schon ein paar Mal, und aber im Kulturpalast teilweise tatsächlich noch nicht. Das ist, wie ich gehört habe, auch eine sehr schöne Location und da freue ich mich auch total drauf. Und ist nicht mehr lange.
Das
Die
stimmt.
Nervosität kommt so langsam.
Ja. Wie wird deine Show so aussehen, wenn du auf die Bühne kommst in Leipzig, in Dresden, wenn du das so in so ein, zwei Sätzen kurz umreißen könntest, das wäre schön.
Ja, ein, zwei Sätze ist, glaube ich, schwierig. Also ich habe viele Musiker auf der Bühne, was, glaube ich, so ein bisschen mein Markenzeichen geworden ist, ist, dass ich auch mit Streichern auf der Bühne bin. Also ich habe Laura an der Geige und der liebe Cornelius am Cello. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit schon etwas, was viele nicht machen, und dann natürlich Schlagzeug, Gitarre, Klavier, wo ich mich auch hin und wieder selber dran setzen werde. Und wir sind gerade eine sehr schöne Show am Basteln, und es wird von kleinen Partymomenten bis hin zu sehr, sehr emotionalen, runtergebrochenen Songs, die ich allein am Klavier spiele, alles dabei sein. Und bin sehr gespannt, was das Publikum zur neuen Show sagen wird. Aber wir sind sehr happy und haben da jetzt auch lange dran rumgewerkelt und sind immer noch dabei. Jetzt ab Montag geht's dann los mit den finalen Proben und dann geht's dann auch schon los mit der Tour, und ich hoffe natürlich, dass ich fit bleiben werde, dass meine Stimme halten wird, und ansonsten steht da nichts mehr im Wege, hoffentlich.
Hm. Du bekennst dich als gläubiger Christ, habe ich gelesen?
Ja, schon, ja. Also ich bin jetzt jemand, der jeden Sonntag in die Kirche geht und jeden Abend die Bibel liest, aber ich beschäftige mich schon sehr, sehr stark auch mit Religion, aber auch nicht nur mit dem christlichen Glauben. Ich beschäftige mich allgemein viel mit Religion und habe gerade auch zum Beispiel den Koran immer neben meinem Bett liegen, wo ich auch sehr viel drin lese und auch Freunde habe, die diesem Glauben zugehörig sind, und ich finde das sehr, sehr spannend, sich mit dieser Thematik zusammen auseinanderzusetzen und allgemein mit Gott, und bin einfach ein sehr spiritueller Mensch und bin davon überzeugt, dass wir eigentlich immer Gott an der Seite haben, und aber ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, das ist jetzt der Glaube, der für mich der einzig wahre ist, sondern ich versuche auch ein bisschen nach links und nach rechts zu schauen.
Verstehe ich gut. Inwiefern hat dein Glaube Auswirkungen auf deine Musik?
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass seitdem ich dafür für mich in meinem Leben so eine, in Anführungsstrichen, Aufgabe gefunden habe, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, da ist etwas, was mir selber unheimlich viel Spaß macht und auch den Menschen, die es dann hören, dass ich merke, da kommt ganz viel zurück. Und seitdem das der Fall ist, habe ich einfach in meinem eigenen Leben gesehen, wie viele positive Zufälle es gegeben hat und wie vielen Menschen ich dann auch begegnet bin, die dann auch ein Teil geworden sind von meinem Weg. Und ja, ich merke einfach, dass da ganz viel zurückkommt. So, ich glaube auch ganz stark an Karma und solche Dinge. Und ich glaube, wenn man in die Welt da draußen was Positives reingibt, wie ich das versuche, in meiner Musik zu machen, dann kommt auch ganz viel Positives zurück. Und das habe ich auf jeden Fall gemerkt, seitdem ich Musik mache, weil vorher war auch eine Phase in meinem Leben, die oft auch nicht so schön war, wo ich nicht so wirklich wusste, was möchte ich eigentlich machen. Hatte eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, so mehr recht als schlecht. Und dachte mir dann danach auch, okay, möchte ich jetzt wirklich im Büro sitzen und ist das wirklich mein Ding, macht mich das glücklich? Und habe dann ganz schnell die Entscheidung getroffen, dass es das nicht ist. Und dann irgendwie alles auf eine Karte gesetzt und erstmal wirklich ein paar Jahre, auch ohne damit Geld zu verdienen, Musik zu machen. Und bin halt unglaublich dankbar und glücklich darüber, dass ich das jetzt immer noch machen kann. Ne?
Auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich drücke dir die Daumen für dein Album. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Tour so schön wird, wie du es dir erhoffst. Und vielleicht laufen wir uns irgendwo, wenn es passt, über den Weg. Würde ich mich freuen.
Dankeschön. Würde mich sehr freuen. Komm gerne vorbei.
Na?
Der hat dich eingeladen. Und dann heißt es Daumen drücken, dass ich jetzt mitbleibe. Und vielen Dank, dass wir sprechen konnten.
Axel trifft Joel Brandenstein. Am 25. Februar spielt er in Leipzig im Haus Auensee, am 27. Februar in Dresden im Kulturpalast. Das neue Album heißt Schwarz und Bunt, ist überall zu haben, wo es Musik gibt. Besucht auch gerne seinen YouTube-Channel. Mehr Infos gibt's auch auf joelbrandenstein.de, auf Instagram und auch auf Facebook. Und da findet ihr auch Axel trifft. Liked uns da gerne, folgt uns da gerne auch und bitte abonniert unseren Podcast. Jede Woche gibt's kostenlos eine neue Folge. Lasst doch gerne eine Bewertung da auf Apple Podcast oder Amazon oder Spotify, wo immer ihr uns hört. Und bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Die nächste Folge nächsten Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören, sagt Axel Metz.